Ja, es ist schön, dass so viele gekommen sind zu diesem Vortrag. Ich werde heute Abend keine Predigt halten. Es ist wirklich auch kein Vortrag in dem Sinne, dass ich euch alles vorlese, wie in einer Vorlesung es oft üblich ist in den Schulen, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was Gott getan hat, wie er gewirkt hat, wie er Gemeinden gegründet hat. Nun ist man immer ein bisschen voller Spannung, wenn man in eine Gemeinde kommt, die man nicht kennt. Wie wird die Technik sein? Ist das Bild groß genug? Hat man nicht die Schrift zu klein? Weil es ist etwas anders, wenn man in einem kleinen Raum unterrichtet. Ich hoffe, das wird gehen. Wir werden einige Folien sehen und auch einige Karten. Und wir werden anhand dieser Karten und Folien dann uns vorwärts bewegen. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Und wir starten einmal mit einigen Vorbemerkungen. Und ich möchte nicht bei Adam und Eva beginnen, aber ich möchte bei Abraham beginnen. Nur einen Einblick. Und zwar in 1. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 3, finden wir nicht die Berufungsgeschichte von Abraham, sondern er sagt ihm: Ich will dich zum Segen setzen für alle Völker. In Vers 3 heißt es: Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir werden später sehen, dass Apostel Paulus sich besonders im Galaterbrief und im Römerbrief sehr oft auf diesen Anfangspunkt beruft. Denn hier sehen wir, dass Gott von Anfang an ein Ziel hatte, nämlich die Errettung aller Nationen. Das heißt, Gott hat von Anfang an auch uns bedacht, die ganze Welt. Und diese Heilsgeschichte, die er schreibt, dauert natürlich einige Jahrhunderte und Jahrtausende, bis dann Jesus auf diese Erde kommt. Und darüber werden wir jetzt nicht sprechen, über das Alte Testament. Aber als Jesus auf diese Erde kam, das ist meine zweite Bemerkung, bevor wir auf Paulus überhaupt zu sprechen kommen, ist, als Jesus auf dieser Erde war und evangelisierte oder Menschen half und ihnen die Botschaft erzählt hatte, das frohe Evangelium, die gute Nachricht, hat er seinen Jüngern am Ende einen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag klingt ähnlich wie der Auftrag für Abraham. Und zwar dieser berühmte Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20. Mache zu Jüngern alle Völker. Nun, Jesus hat hauptsächlich in Israel gedient, in Galiläa, später auch in Judäa, am Ende sehr viel Zeit in Judäa verbracht und er war nur ab und zu im heidnischen Land. Und dennoch hat er seinen Jüngern zwischendurch immer wieder gesagt, dass auch die Heiden teilhaben dürfen an diesem Heil. Aber vorwiegend war das Heil natürlich bei den Juden. Er kam in sein Eigentum, heißt es im Johannesevangelium. Nun wollen wir ab diesem Missionsbefehl, nachdem Jesus weg ist und die Jünger in Jerusalem geblieben sind oder auch in ihrer Heimat, sie waren sicherlich auch ansässig teilweise in Galiläa, wie haben sie diesen Missionsbefehl verstanden und wie ist das Evangelium an alle Heiden gekommen? Ich möchte euch zeigen, dass wir in der Bibel sehr realistische Erzählungen haben, wie Gott seine Geschichte gemacht hat. Und diese Geschichten waren manchmal beladen auch mit menschlichem Versagen, sie waren beladen auch mit menschlichen Schwächen. Und Gott hat diese Dinge trotzdem so angenommen, akzeptiert und Wege gefunden, mit diesen Menschen zu arbeiten und sie zum Ziel zu führen. Und deshalb werden wir uns heute ein bisschen anschauen, wie ist der Weg dann dahin gegangen, dass die ganze Menschheit oder die Heiden erreicht worden sind. Denn Jesu Ziel und Gottes Ziel ist es am Ende, und das müssen wir im Auge halten, am Ende möchte er die ganze Welt gerettet sehen, bevor er kommt. Vielleicht ist das falsch ausgedrückt, die ganze Welt gerettet wird nicht sein, aber die ganze Welt evangelisiert. Denn es heißt in Matthäus 24, Vers 14, dass das Evangelium allen Völkern verkündigt werden soll und dann kommt Jesus. Das heißt, Jesus und Gott hatte von Anfang an eine Strategie, und zwar die ganze Welt im Fokus zu haben und sie zu erretten. Nun, wenn wir uns bei Paulus bewegen oder über Paulus sprechen, werdet ihr vielleicht fragen, ja, woher wissen wir so viel über Paulus, über seine Biografie? Das ist, wir haben einmal die Apostelgeschichte und in der Apostelgeschichte haben wir auch nicht alle Informationen. Wenn wir die Apostelgeschichte als eine Linie, als ein Geschichtsbuch nehmen und dann die Briefe als zweite Linie nehmen, dann werden wir sehen, dass viele Hinweise aus den Briefen kommen. Und wenn wir sie kombinieren mit der Apostelgeschichte, dann werden wir sehen, dass sich das Leben von Apostel Paulus ziemlich gut erschlüsseln lässt. Oder ja, man kann das ziemlich gut verstehen. Und deshalb werden wir heute sowohl in die Apostelgeschichte auch wie auch aus den Briefen einige Informationen weiternehmen. Ich komme zum zweiten Punkt. Sieht man das hinten? Ein bisschen schwach, ne? Aber die Entstehung der Gemeinde im jüdischen Kontext und die erste Begegnungen mit den Heiden. Die Entstehung der Gemeinde im jüdischen Kontext, nämlich in Jerusalem, und die ersten Begegnungen mit dem Heiden. Wir erinnern uns an der Apostelgeschichte an Pfingsten. Dort entsteht die Gemeinde Jesu und viele Tausende von Menschen kommen zum Glauben. Es wird einige Male erzählt, dass die Gemeinde auf einige tausend Mitglieder angewachsen ist in Jerusalem. Die Leiter in Jerusalem waren Johannes, Petrus und später auch der Jakobus, nicht der Jünger Jesu, sondern der Bruder des Herrn. Jakobus, der Jünger Jesu, ist im Jahre 44 gestorben. Wir lesen das in Apostelgeschichte 12. In Jerusalem bekommt ein Mann eine hohe Autorität und das ist Jakobus, des Herrn Bruder, der Halbbruder sozusagen von Jesus. Und in Jerusalem sind auch alle Jünger. Und hier stellen wir uns die Frage, gehen die Jünger in die Mission weltweit? Und wir stellen fest, dass die Jünger eigentlich in Jerusalem bleiben. Wir werden nachher vielleicht uns fragen, warum. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 4 lesen wir dann, dass durch die Verfolgung, die entstanden ist, und Gott gebraucht manchmal auch Umstände, um der Gemeinde zu sagen, geht raus, geht in die Welt, denn das ist mein Ziel, wofür ich überhaupt gekommen bin. Aber es ist nicht nur bei uns so, sondern es war schon bei Jerusalem so, dass sie irgendwie zu sesshaft waren. Das ist nicht falsch, denn sie waren in erster Linie für die Gemeinde da und die Gemeinde wuchs auf einige Tausend. Aber es heißt dann, in Apostelgeschichte 8, 1 bis 4, dass sie zerstreut worden sind in ganz Judäa, also aus Jerusalem in ganz Judäa und Samarien. Und später lesen wir in Apostelgeschichte 11, dass sie bis nach Antiochia gegangen sind. Ich werde nachher auch zeigen, wo das ist, Antiochia. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich an diese Menschen geschrieben worden, die zerstreut worden sind durch die erste Verfolgung. Und somit ist der Jakobusbrief wahrscheinlich der erste Brief im Neuen Testament. Dort fehlt es an Hinweisen auf Heiden, auf heidenchristliche Gemeinden und alles. Aber dann kommen die ersten Begegnungen. Wir bewegen uns hier, wenn wir hier uns die Karte anschauen, die ist jetzt natürlich sehr, sehr klein. Ich hoffe, dass man das trotzdem sieht. Hier unten in Jerusalem, dort ist die Heimatgemeinde, dort ist das Zentrum der gesamten Gemeinde Jesu. Wir werden uns mit Apostel Paulus bewegen. Ich habe hier eine größere Karte eingebaut, damit man das ein bisschen besser sieht. Wir werden uns hier in diesem Kreis bewegen, das heißt von hier, von Jerusalem, rechts werden wir Richtung Norden gehen und dann in die heutige Türkei und dann nach Griechenland uns bewegen. Aber was hier passiert in Jerusalem, ist einmal, dass die Jerusalem zusammenbleibt und durch die Verfolgung werden sie ein bisschen weiter zerstreut. Und dann haben wir die ersten Begegnungen der Jerusalemer Gemeinde mit den Heiden. Wenn wir hier die Karte uns anschauen, wir haben hier Jerusalem unten und dann haben wir einige Linien, von wo aus sozusagen die Apostel weitergehen. Und da ist ein Mann namens Philippus, wenn wir diese Linie uns anschauen, der geht nach Samarien. Philippus geht nach Samarien und Samarien war ein Fleck Erde in Israel, das bei den Juden nicht sehr beliebt war, weil die Juden sich vermischt hatten mit den heidnischen Völkern und deshalb war Samarien so halb heidnisch. Aber was wir in der Jerusalemer Gemeinde hier finden, dass sie ein bisschen überrascht sind. Jesus hatte zwar ihnen gesagt, sie sollen in alle Welt hinausgehen und der Welt das Evangelium verkündigen und alle zu Jüngern machen. Aber die Jerusalemer Gemeinde blieb eigentlich mehr oder weniger noch in ihrem eigenen kulturellen Kontext. Sie haben sich nicht vorstellen können, dass Gott nach vielen Jahrhunderten Arbeit nur mit ihnen auf einmal beginnt, auch zu den Heiden zu gehen. Und dieser Philippus geht dorthin und es heißt noch nicht, dass dort Heiden sind. Es ist ein Mischvolk. Aber als sich dort in Samarien Menschen bekehren, war das für die Jerusalemer Gemeinde schon etwas befremdend, weil das nicht reine Juden waren. Und wen schicken sie? Johannes und Petrus dahin und sagen, schau mal, was da passiert. Ist das auch alles okay, dass dort Menschen zum Glauben kommen? Sie schicken also die Abgesandten nach Samarien, kommen nach Jerusalem zurück und es bleibt so ein bisschen erstmal in Jerusalem. Und dann haben wir eine ganz, ganz interessante Geschichte und wir werden nachher sehen auch den Konflikt, der da entsteht mit Petrus. Petrus hatte ja den Missionsbefehl auch verstanden von dem Herrn. Aber wie sieht es mit Petrus aus? Geht er hinaus in alle Welt? Später lesen wir, dass Matthäus auch in die Mission gegangen ist und so weiter. Aber die ersten Jahrzehnte bleibt Jerusalem unter sich. Und sie müssen lernen, dass Gott doch über sie hinaus auch andere Nationen zum Glauben rufen möchte. Und hier haben wir die Geschichte von Petrus. Gott bereitet nicht nur einen Mann namens Paulus vor, sondern auch Petrus. Und weil ich erwähne diese Personen, weil wir nachher diesen Konflikt zwischen diesen zwei Schwerpunkten sozusagen, zwischen diesen Begegnungen, zwischen der heidnischen Welt und der jüdischen Welt im Galaterbrief beschrieben sehen werden. Wir sehen hier diese Linie, die links geht nach Lydda. Petrus reist nach Lydda und dort heilt er einen Mann namens Aeneas. Wir kennen diese Geschichte aus Apostelgeschichte 9. Und dann haben wir eine zweite Geschichte, dass Petrus nach Joppe geht. Das ist hier am Meer und vielleicht war es ein schönes Haus und er blieb auf jeden Fall dort längere Zeit. Und dort wird die Tabitha auferweckt und dort kommen Menschen zum Glauben. Das setzen wir voraus. Und Petrus, die Apostelgeschichte notiert hier, dass Petrus lange Zeit dort bleibt. Lukas, der die Apostelgeschichte beschrieben hat, schreibt ja an einen heidnischen Menschen, der zum Glauben gekommen ist, an Theophilus. Und er will zeigen, wie das Evangelium nach Rom gekommen ist. Und er zeigt diese Spannung auf, die dort am Anfang herrschte. Und hier aber dieser Geschichte wird auch ein langer Text gewidmet. Und wir werden gleich sehen, warum. Hier in Joppe ist er zu Hause, er geht auf das Obergemach und er hält sich dort auf und hat Gemeinschaft mit dem Herrn und so weiter. Und dort sieht er eine Vision und die ist entscheidend. In dieser Vision oder in diesem Gesicht sieht er ein Tuch runterkommen. Wir kennen die Geschichte. Er sieht ein Tuch runterkommen mit vielen unreinen Tieren. Und Petrus als Jude hat sich nicht vorstellen können, diese Tiere zu essen. Und die Stimme sagt zu ihm, Petrus, nimm und iss. Petrus sagt, nein, ich kann das nicht, ich bin ein Jude, ich kann das nicht essen. Nimm und iss. Ich kann das nicht essen, nimm und iss. Und dieses kommt dreimal vor. Und in der gleichen Zeit haben wir hier in Caesarea oben, und das ist eine Stadt, wo die römischen Legionen stationiert sind. Von dort aus hat Rom die gesamte Gebiet Israel unter Kontrolle. Dort saß Pilatus, war seine Residenz. Dort saßen die Statthalter. Dort hat Rom die gesamte Übersicht gehabt über Israel.
Und dort in Caesarea sitzt ein Mann, ein Hauptmann, der fromm ist, aber er ist Heide. Und gleichzeitig, während Petrus hier in Joppe sitzt, geschieht die Stimme an diesen heidnischen Hauptmann, der tiefgläubig ist, aber noch nicht bekehrt in unserem Sinne. Und er sagt, geh hin zu Petrus. Petrus sitzt dort in Joppe und schickt zu ihm, er soll zu dir kommen. Nun, die Geschichte kennen wir. Er schickt Diener nach Joppe hier. Und während Petrus dieses Gesicht sieht, klopfen diese Menschen an und sagen, du sollst nach Caesarea kommen. Wie nach Caesarea? Was soll ich da? Ja, du sollst kommen. Petrus geht nach Caesarea und er geht in ein heidnisches Land. Jetzt lesen wir, was Petrus sagt. Interessant, dass Lukas dieser Geschichte sehr viel Platz in der Apostelgeschichte einräumt, weil sie wichtig ist für später. Nämlich die Erkenntnis auch bei den Aposteln und in Jerusalem, dass Mission für die Heiden Gottes Wille ist. Weil die Jerusalemer Gemeinde, und das hat zu tun, wir kennen das, dass wir, wenn wir in einem Kontext aufgewachsen sind, unsere Kultur, unsere Mentalität, unsere Gebräuche, sie bestimmen sehr stark unser Leben. Und die Jerusalemer Gemeinde, sie bestand aus jüdischen Menschen, die teils sehr stark vom Alten Testament, vom Gesetz geprägt waren, aber auch durch die jüdischen vielen Riten, die sie hatten im alltäglichen Leben, Waschungen und alles. Sie hatten auch als Gläubige diese Dinge genutzt, sie waren nicht unbedingt verkehrt. Und sie waren nicht ganz offen für die Heidenmission. Und nun kommt Petrus, der eigentlich wissen sollte, dass es normal und selbstverständlich ist, dass Gott auch den Heiden das Evangelium verkündigen sollte. Eigentlich müsste er sagen, ja, ich bin froh, dass ich das machen darf, was Jesus mir gesagt hat, nämlich zu den Heiden zu gehen. Er kommt in das Haus und sagt in Kapitel 10, Vers 28, und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann, merken wir, er spricht hier als Christ, als Nachfolger Jesu, und er sagt ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Das hat er erst verstanden, als er hier in Joppe war. Anders wäre er wahrscheinlich nicht reingegangen. Nun beginnt er dort von Jesus zu erzählen und sie haben Gemeinschaft miteinander und Petrus, ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen mit ganz gemischten Gefühlen da ist bei einem Heiden. Und dann sagte er aber, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach in Vers 34, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Petrus muss erkennen, dass seine Gefühle, das, wo er aufgewachsen ist, sein Kontext, eine Sache ist. Aber dass er erstmal im Kopf und im Verständnis verstehen muss, dass Gott auch die Heiden retten möchte. Glaubt ihr, dass Petrus das hier verstanden hat? Er hat es verstanden, theoretisch. Wir werden sehen, wie schwierig es ist, aus einem Kontext zu kommen und in einen anderen Kontext hineinzukommen und sich zu öffnen für das Wirken Gottes. Aber erstmal sehen wir, dass Petrus diese Erkenntnis hat und sagt, sie sind doch auch gläubig geworden und sie haben auch den Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, dass du mir das jetzt zeigst, dass nicht nur wir unter den Juden bleiben sollen, sondern dass wir einen Auftrag auch für die Heiden haben, weil sie kommen auch zum Glauben. So, Petrus hat das verstanden, aber jetzt hat er ein kleines Problem. Und dieses Problem ist die Jerusalemer Gemeinde. Die Jerusalemer Gemeinde war noch nicht offen für die Heiden. Als Petrus nach Jerusalem kommt, prompt, stellt euch vor, ich würde jetzt euer Gemeindeleiter sein und ich wäre jetzt in Jerusalem, ihr wäret alle in Jerusalem, ich wäre jetzt bei Cornelius und ich komme jetzt nach Hause. Und das Erste, was ich dann hier erlebe, ist sehr starke Angriffe und Fragen. Gerhard, was hast du da verloren gehabt? Was suchst du bei den Heiden? Und als Petrus nach Hause kommt, dann sehen wir genau das. Und Petrus muss sich verteidigen. Kapitel 11 heißt es: Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort aufgenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu den Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Und Petrus muss sich verteidigen. Merken wir, der Weg nach Europa zu den Heiden war von Anfang an nicht ganz einfach. Weil die Jerusalemer Gemeinde lebte in ihrem Kontext. Es waren alles Juden. Sie waren gewöhnt an die Gesetze. Sie sind zum Glauben gekommen. Noch schlimmer kommt es als Paulus später, ich werde das später auch erwähnen, nach drei Missionsreisen nach Jerusalem kommt, nehmen die Brüder ihn zur Seite und sagen: Paulus, wir haben hier ein Problem in Jerusalem. Und da heißt es genau in Kapitel 21, hier sind Tausende von Menschen gläubig geworden. Und Lukas notiert, und alle sind Anhänger des Gesetzes. Das ist überraschend. Das ist ein menschliches Phänomen, dass wir manchmal auch verstandesmäßig Dinge erkennen, aber die Jerusalemer Gemeinde, sie konnte nicht anders. Sie lebte in ihrem Kontext. Und für sie war es auch nicht ganz einfach, sich zu öffnen nach vielen Jahrhunderten des Glaubens, dass nur sie das Volk Gottes sind, auf einmal Gott andere Völker rufen möchte. Und das war für die Jerusalemer Gemeinde unheimlich schwierig. Wir verlassen mal diesen Punkt, die Entstehung der Gemeinde im jüdischen Kontext. Wir werden nachher nochmal sehen, diese Spannung, die da war. Kommen zum zweiten Punkt. Gott bereitet ein Werkzeug für die Heidenmission vor. Eigentlich hätte ja Gott auch Petrus oder Johannes in die Heidenmission rufen können. Aber er hat das nicht gemacht, wahrscheinlich, weil er wusste von den Problemen. Dass einmal von den Problemen die Schwierigkeit, sich zu öffnen und eine neue Sicht zu bekommen für die globale Evangelisierung. Und zweitens hatten sie ja auch viel zu tun in Jerusalem, denn die Gemeinden waren groß. Und deshalb lässt Gott, denke ich, auch die Apostel in Jerusalem und sagt, es ist gut. Und ihr habt hier einen Platz. Und ich merke, ihr habt Mühe mit der Evangelisation. Bis heute können wir uns fragen, warum ging das nicht? Ja, die Geschichte berichtet uns das halt so. Und hier kommt Paulus auf die Tagesordnung. Hier erwählt Gott einen Mann namens Paulus. Und wenn wir hier dann diese Linie sehen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, das ist die Linie von Paulus, die hier beginnt. Ich habe aber eine schwarz-weiße Folie. Ich möchte hier, ich hoffe, dass man das doch ein bisschen sieht da hinten, ist ein bisschen klein geworden. Ja, die Leinwand ist ein bisschen vielleicht für diesen Saal oder die Schrift zu klein. Aber ich werde es versuchen zu erklären. Paulus ist zwei Jude. Paulus ist nicht nur Jude, sondern er ist ein sehr gebildeter Mann und er ist Pharisäer und Schriftgelehrter. Das ist die eine Seite von Paulus. Aber Paulus wächst auf in einem nicht-jüdischen Kontext. Paulus wächst auf hier oben. Seht ihr Tarsus da oben, ganz oben. Hier ist Jerusalem ganz unten, hier ist Israel. Und Paulus wächst in Tarsus auf. Das heißt, Gott gebraucht einen Menschen, der zwar Jude ist, aber der gewöhnt ist, unter den Heiden zu leben und ihre Kultur auch zu kennen. Er ist offen für Gebräuche und das und jenes. Er saß wahrscheinlich, obwohl er Jude war, saß er wahrscheinlich öfters auch mit den Heiden zusammen. Paulus ist also ein sehr gelehrter Mann, er ist gebildet, er studierte dann in Jerusalem und er kommt von hier oben, von Tarsus, kommt er hier runter nach Jerusalem und studiert dort bei einem der wichtigsten Rabbinern, die es überhaupt gab, beim Gamaliel. Gamaliel ist der Schüler von Hillel und Hillel steht ganz oben in der Hierarchie von den allen Schriftgelehrten und Pharisäern. Pharisäern weiß ich nicht, aber Schriftgelehrten, ja, Schriftgelehrten waren ja manchmal Pharisäer oder Sadduzäer. Paulus war zum Beispiel Pharisäer, deshalb nehme ich an, dass auch Gamaliel vielleicht ein Pharisäer zu der Partei der Pharisäer gehört hat. Paulus hat also keine Berührungsängste mit Heiden, denn er war es gewohnt. Im Beruf hat er vielleicht oft Begegnungen gehabt und Paulus war sogar römischer Bürger gewesen. Und Gott wählt einen Menschen, der also nicht verhaftet ist im jüdischen Denken, sondern der aus einem Gebiet kommt, wo er wahrscheinlich die größere Offenheit hat, hinauszugehen. Nun sehen wir hier, Paulus ist in Jerusalem und er ist ein unheimlich eifriger Mitarbeiter. Und wir kennen die Geschichte, dass Paulus, man weiß bis heute nicht genau, ob er verheiratet war oder nicht. Ein Rabbiner musste normalerweise verheiratet sein, obwohl es Ausnahmen gab. Und ich denke eher, dass er nicht verheiratet war. Einige nehmen an, dass er eventuell früh verwitwet war und deshalb auch die Hinweise in den Korintherbriefen bleibt, so wie ich, kann genauso bedeuten, heiratet nicht nochmal. Aber wir lassen das erstmal stehen. Wir wissen nicht, ob Paulus verheiratet war oder nicht, wahrscheinlich nicht. Aber er hatte als junger, dynamischer Mensch so viel Kompetenz, dass wenn die Gemeinde Jesu verfolgt worden ist, dass man ihm sogar die Kleider zu Füßen gelegt hat. Und hier haben wir diese Geschichte auch von Stephanus, das, was wir in Apostelgeschichte lesen. Er ist also von der Person her ein Visionär, jemand, der durchzieht, aber natürlich falsch. Er verfolgt die Gemeinde Jesu. Und als er hier von Jerusalem hochzieht nach Damaskus, das war diese eine Linie, hier ist Damaskus, außerhalb von Israel, heute Syrien. Als er dorthin kommt, wo nämlich auch Menschen waren, die an Jesus gläubig waren, denn sie waren dort, warum? Weil sie wegen der Verfolgung zerstreut worden sind, überall hin. Und deshalb gab es auch dort jetzt Menschen, die an Jesus glaubten. Und das ärgerte ihn. Und Paulus bekehrt sich also hier auf dem Weg nach Damaskus. Paulus ist eine Zeit lang blind, das lesen wir, und ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Zeit unheimlich viel nachdenken musste und alles neu sortieren. Das, was er gelernt hat, Altes Testament, er kannte das wahrscheinlich nahezu auswendig. Und ich glaube, dass Paulus hier viele Dinge neu erkennen musste und erkennen musste, dass dieser Jesus wahrhaft der Messias ist. Aber er ist immer noch jung, dynamisch und sehr energisch. Vielleicht war er ein Mann, der erstmal nochmal, wie soll ich das sagen, etwas ruhiger, gelassener werden musste. Aber was wir hier erleben und wenn wir die Apostelgeschichte und den Galaterbrief lesen, besonders die zwei ersten Kapitel, wir haben hier eine Übersicht, zum Beispiel hier, wenn wir so eine Übersicht, also ich muss hier schalten, so, wenn wir hier die Apostelgeschichte haben, die Bibelstellen und hier den Galaterbrief, dann haben wir hier in der Mitte, das seht ihr wahrscheinlich ganz hinten nicht, weil die Schrift zu klein ist, dann können wir das Lebensbild von Paulus ziemlich gut uns vor Augen malen. Kehren wir wieder zurück zu unserer Karte. Wenn wir diese Berichte in der Apostelgeschichte um Galaterbrief und einige aus dem Korintherbrief dazu nehmen, dann sehen wir, dass Paulus von Damaskus nicht nach Jerusalem kommt. Warum? Er stellt euch vor, hier würde jemand unter euch sein, er würde euren Opa und Oma dafür sorgen, dass sie vernichtet werden. Sie kommen um Jesu Willen um, weil Paulus dafür sorgt, dass die Gemeinde Jesu verfolgt wird. Stephanus wird gesteinigt. Stellt euch vor, dieser Mann kommt jetzt hierhin zurück und sagt, ich bin ein anderer Mensch geworden. Wie würdet ihr reagieren? Das ist schwierig. Das tut weh. Obwohl es heißt, wir sollen vergeben und alles. Und trotzdem, es ist menschlich gesehen, ist es nicht einfach. Auch für Paulus. Und wahrscheinlich wird er sich sagen, wenn ich jetzt zurückkehre nach Jerusalem, ich kann das nicht. Ich muss das selbst verarbeiten erst. Aber er evangelisiert in Damaskus so stark, dass die Juden so verärgert sind auf ihn und ihn töten wollen, hier in Damaskus. Was Paulus macht, sie lassen ihn dann den Korb runter, weil sie wollten ihn wirklich fangen und ermorden. Und dann die Jünger, die dort Christen geworden sind, also Menschen, die Christen geworden sind, die sagen, Paulus, das wird ein Problem geben. Wenn du jetzt durch die Tore gehst, aus der Stadt raus, dann ist vorbei mit dir. Da kannst du schon ein Grab bestellen. Und sie lassen den Kopf runter und Paulus muss fliehen. Und wo flieht er hin? Er geht nicht nach Jerusalem, sondern er geht nach Arabien. Und vielleicht wisst ihr das schon, Paulus war 3 Jahre weg, ganz weg. Die Apostelgeschichte berichtet von ihm nicht. Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, der hat nur die Bekehrung reingeblendet und in die Spannung gestellt zu Petrus, der hier im jüdischen Kreis in der Gemeinde wirkt, aber noch nicht ganz offen ist. Gott hat ihm gesagt, aber er lässt beide Personen wachsen. Petrus muss es auch verarbeiten. Und Paulus geht nach Arabien und nach 3 Jahren kehrt er zum ersten Mal zurück nach Jerusalem, hier nach Jerusalem ganz unten. Was denkt ihr, ist das ein guter Zeitpunkt zurückzukommen, als jemand, der für einige Tötungen von Christen zuständig gewesen ist, wird die Gemeinde ihn aufnehmen nach 3 Jahren? Paulus versucht, sich den Jüngern anzuschließen. Wenn wir den Galaterbrief dann auch dazu nehmen, ja, alle Einzelheiten, die wir haben aus der Geschichte, dann werden wir sehen, dass er zu Petrus kommt und bei ihm nur 15 Tage ist. Er sieht keinen anderen Apostel mehr als nur noch Jakobus, des Herrn Bruder. Sie begegnen sich hier in Jerusalem. Die Gemeinde hat Angst vor Paulus, weil sie traut der ganzen Sache noch nicht. Hat er sich wirklich bekehrt? Barnabas ist es, der ein weichherziger Mensch war, der ein Vermittler gewesen ist, der versuchte, Paulus in der Gemeinde zu integrieren. Aber Paulus war nicht in der Gemeinde, er sah keinen anderen Apostel als nur Petrus und Jakobus. Die Arbeit also, ausgesandt zu werden von Jerusalem in die Mission oder in Jerusalem zu arbeiten als Paulus, der jetzt gläubig geworden sind, war nicht möglich. Und als Paulus, das lesen wir dann in den anderen Berichten, also nicht nur in der Apostelgeschichte, als Paulus dann in den Tempel geht, sagt der Herr zu ihm, er bekommt dort wieder eine Vision von Gott, Gesicht. Und Gott sagt zu ihm, Paulus, du musst weg hier. Weil das ist zu bitter für die Jerusalemer Gemeinde noch. Ich sage das mit meinen eigenen Worten. Paulus, sie werden dich hier nicht annehmen. Es muss Zeit vergehen. Und was machen die Brüder? Vielleicht ist das ein kleiner Kreis von Menschen. Ja, sie lassen wahrscheinlich Paulus auch nicht vor die ganze Gemeinde predigen. Weißt, das tut weh. Da sitzen Menschen, die durch ihn veranlasst vielleicht ihre Kinder verloren haben, weil sie gläubig waren. Ich weiß es nicht. Aber was die Gemeinde macht, sie nehmen ihn hierhin. Sie führen ihn nach Caesarea, dort ist ein riesiger Hafen übrigens, wer in Israel war, der weiß, Caesarea ist heute teilweise ausgegraben, das ist die Hafenstadt gewesen. Und sie schicken ihn sie schicken ihn wieder zurück, wohin, in die Heimat. Und sagen, Paulus, du musst erstmal dahin gehen. Wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott von heute auf morgen Menschen nimmt, in die Mission sendet und dann läuft das. Paulus musste lange Zeit erstmal warten und reifen. Als Paulus hier in Tarsus ist, wir haben jetzt 2 Linien gesehen. Einmal den Petrus, der bis nach Caesarea gegangen ist und dort den heidnischen Hauptmann gesehen hat und erkannt hat, dass den Heiden das Evangelium gegeben werden soll. Aber sie blieben in Jerusalem mehr oder weniger unter sich. Wir haben gesehen, dass Gott Paulus gebraucht hat, ihn vorbereitet. Und Paulus ist dann irgendwann verschwunden in Tarsus. Was meint ihr, für wie lange ist Paulus verschwunden? Er war seit seiner Bekehrung nach 3 Jahren nach Jerusalem gekommen. Dann ist er hinweg. Wir werden gleich Paulus ein bisschen verlassen und uns anschauen, wie Gott eine andere Gemeinde gründet und von dort aus Mission dann geschieht. Und dann kommt Paulus wieder auf die Tagesordnung und es vergehen ungefähr 13 bis 16 Jahre, bis Paulus wieder aktiv wird. Lass uns die nächste Folie uns anschauen. Eine Missionsgemeinde entsteht im heidnischen Kontext. Wir sehen in Apostelgeschichte 11, Vers 19 bis 24, dass hier die Gemeinde zerstreut worden ist, nicht nur nach Samarien jetzt, sondern darüber hinaus. Lesen wir Kapitel 11, Vers 19. Dort heißt es, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem allein als unter den Juden. Merken wir? Die Verfolgung ist da, sie werden zerstreut, aber immer noch gehen sie nicht zu den Heiden. Sie bleiben immer noch unter den Juden. Und dann kommt ein kleines Licht in die ganze Geschichte. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. So, wenn wir uns hier die Karten jetzt anschauen wieder, die ist ein bisschen wieder klein, aber eine Stadt müssen wir hier drauf haben. Antiochia ist hier oben. Hier unten ist Jerusalem. Antiochia ist hier im heidnischen Land. Menschen, die nach Antiochia gehen, das sind auch Menschen, die aus dem heidnischen Kontext kommen, die es wagen, nicht nur unter die Juden zu gehen, sondern, hier heißt es, aus Kyrene, hier ist Kyrene, schaut mal, wie weit weg. Die Juden waren überall zerstreut. Und dann aus Zypern kommen Menschen, also nicht aus Jerusalem, nicht Jerusalem missioniert, sondern Menschen, die es aus einem Kontext, die gewagt haben, über die Schwelle hinauszugehen und sagen, wir haben gehört, dass Jesus gesagt hat, wir sollen auch zu den Heiden gehen. Und sie sind vielleicht frei von dem Druck auch der Gemeinde in Jerusalem, wie auch immer. Und sie kommen nach Antiochia und dann heißt es hier erfreulicherweise zum ersten Mal, dass hier Menschen auch den Heiden das Evangelium verkündigen. Und hier kommen Menschen zum Glauben. Viele werden gläubig und hier entsteht eine Gemeinde, und das ist die erste Missionsgemeinde. Und diese Gemeinde ist die Gemeinde, von wo aus Paulus ausgesandt worden ist, zur ersten Missionsreise, zur zweiten Missionsreise, zur dritten Missionsreise. Diese Gemeinde war, wie soll ich sagen, ganz anders offen. Hier waren Juden und Heiden. Sie waren gewohnt, die Juden als Brüder und Schwestern anzunehmen, aber sie waren auch gewohnt, mit den Heiden zu reden. Für sie war es kein Problem. Sie kommen zum Glauben. Und was passiert hier? Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, dann vermerkt Lukas immer wieder diese kleine Sache. Und zwar, dass Jerusalem irgendwie als Muttergemeinde das Ganze mit ein bisschen Bauchschmerzen beobachtet hat. Was passiert hier, als die Gemeinde hier in Antiochia entsteht? Da kommen Menschen aus Jerusalem, weil Jerusalem verstand sich immer noch als Muttergemeinde, von wo aus der Glaube in die Welt ging. Dort waren die Apostel, dort hat Jesus gewirkt und alles. Sie hatten also innerlich, spürten sie irgendwie die Verantwortung, darüber zu wachen, ob alles gut geht. Und dann heißt es, Kapitel 11, Vers 22, und es kam aber die Kunde davon in die Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie senden Barnabas, dass er nach Antiochia gehe. Wieder dieser Barnabas, der damals schon Paulus hier unten in Jerusalem den Aposteln nahebringen wollte und sagte, er hat sich wirklich bekehrt. Ich könnte es glauben, ich habe mit ihm Gemeinschaft gehabt. Aber es war noch nicht reif. Und jetzt kommt Barnabas mit einigen Delegierten nach Antiochia hier oben und merkt, hier ist eine Gemeinde, die wächst. Hier sind Heiden dabei, hier sind Juden dabei und alle lieben den Herrn Jesus und sie beten und dann wird eine Spende gesammelt. Nein, bevor sie eine Spende sammeln, sagt Barnabas, da gab es doch mal einen energischen Mann, diesen Paulus. Wo ist der überhaupt? Ach ja, wir haben den doch weggeschickt, weil es in Jerusalem problematisch war. Wir haben den doch nach Tarsus geschickt, in seine Heimat, dort, wo er Zelte gemacht hat. Das war ja sein Beruf gewesen. Und wir haben eine große Gemeinde und wenig Mitarbeiter. Wie wäre es, wenn wir so einen Mann wie Paulus hätten, der jetzt hier aufbauen könnte? Und jetzt holen sie Paulus. Barnabas zieht von hier Antiochia nach Tarsus, hier ist das oben, ist nicht weit weg. Und sie holen Paulus und Paulus kommt tatsächlich dahin. Was hat Paulus gemacht in dieser Zeit? Gott hat ihn vorbereitet. Und es vergehen viele Jahre, bis Paulus dahin kommt. Und wenn wir dann die Berichte, wenn wir zum Beispiel zurückschlagen auf die zweite Korintherbrief in den letzten Kapiteln, da spricht Apostel Paulus davon, dass von einem Menschen, den er kennt, ob am Geist war oder nicht, sagt er, aber er spricht von sich, vor 14 Jahren ist er entrückt worden in den Himmel und hat viele Dinge gesehen. Wenn wir die 14 Jahre zurückrechnen, der zweite Korintherbrief ist 56 geschrieben worden. Wenn wir 14 Jahre zurück datieren, dann kommen wir in die Zeit, wo Paulus hier in Tarsus ist. Und Gott hat ihn vorbereitet, vielleicht kurz bevor Barnabas zu ihm gekommen ist, hat Gott ihm viele Dinge nochmal gezeigt. Und er schreibt, er ist in den Himmel entrückt worden, er hat unaussprechliche Dinge gesehen. Das fällt in diese Zeit hinein und Apostel Paulus kommt dann nach Antiochia. Er dient dort ein ganzes Jahr lang und dann sendet die Gemeinde ihn nach Jerusalem mit einer Spende. Einige Propheten in Antiochia hier oben, die sagen, es wird in Jerusalem eine Hungersnot, die tatsächlich dann später auch gekommen ist, dass diese Hungersnot kommen wird. Und sie sammeln eine Spende und schicken nach Jerusalem. Und Paulus kommt nach 14 Jahren zum zweiten Mal nach Jerusalem. Nach 14 Jahren. So, jetzt können wir rechnen. 3 Jahre nach seiner Bekehrung, dann ist er weg. Plus 14 Jahre, das lesen wir Galater Kapitel 2, Vers 1. Danach, nach 14 Jahren, kam ich zum zweiten Mal. Wir werden sehen, dass er im Galaterbrief ganz genaue Angaben über seine Entwicklung gibt, um das Vertrauen der Galater wieder zu gewinnen. Und er sagt, schaut mal mein Leben an. Ich war dann bei den Aposteln, ich war dann in Jerusalem, ich war dann wieder in Jerusalem. So, jetzt können wir rechnen, entweder 3 plus 14, dann wäre er nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder nach Jerusalem in der Gemeinde, oder wenn diese 3 inklusive der 14 ist, dann waren es 14 Jahre. Mit anderen Worten, Paulus war länger als ein Jahrzehnt ganz weg. Gott hat ihn gerufen zu der Bekehrung. Er war sehr energisch. Er ist nach Arabien gegangen, er ist zurückgekommen, er ist nach Tarsus weggegangen und in dieser Zeit mussten andere Dinge reifen. Das ist Heilsgeschichte, Gott macht Geschichte. In dieser Zeit musste auch Jerusalem erkennen, dass nicht nur in Judäa, in dem jüdischen Kontext Gemeinde Jesu ist. Die Jerusalemer Gemeinde musste sehen, dass Antiochia auch Christen sind. Und das heißt, sie wurden zum ersten Mal Christen dort genannt. Und jetzt kommt Paulus kommt Paulus von Antiochia zusammen mit einigen anderen. Er nahm Titus auch mit. Er erwähnt das, dass er Titus nicht mal beschneiden musste. Werden wir darüber später reden. Er kommt nach Jerusalem nach vielen, vielen Jahren, nach 14 oder 17 Jahre zurück. Er begegnet dort zum ersten Mal den Menschen und sie berichten ihm tatsächlich, Paulus hat sich nicht nur bekehrt, es ist lange Zeit verflossen. Paulus war ein ganzes Jahr in Antiochia. Er hat ein so gutes Zeugnis von Barnabas, von den anderen Leuten. Er dient dort dem Herrn und er redet tatsächlich mit den Aposteln. Da sind einige Apostel dabei. Und dann sagen die Aposteln zum ersten Mal, das erwähnt er auch im Galaterbrief, liebe Gemeinde Galater, zu den Gemeinden in Galatien, das war der Punkt, wo die Gemeinde Jerusalem mir die Hand gereicht hat. Und er sagt, Johannes, Petrus und Jakobus, die als Säulen in der Gemeinde gesehen werden, das heißt namhafte Leiter, die gaben mir die Hand. Zum ersten Mal hatten sie auch sie das überwunden, diesen Konflikt, diese Spannungen, die da waren. Sie haben gesagt, wir haben den Auftrag für die Juden, wir bleiben in Jerusalem. Das ist gut, okay. Und Paulus, du hast das okay, geh zu den Heiden. Wir haben also eine Missionsgemeinde, die hier neu entstanden ist, die diesen Paulus nach vielen Jahren wieder zu sich ruft. Und sie einigen sich, Paulus in die Mission zu schicken. Und hier haben wir jetzt die erste Missionsreise, Punkt 4. Ich habe nicht mehr sehr viele Punkte, wir müssen uns auch zeitlich beeilen. Die erste Mission. Nicht Jerusalem sendet Paulus aus, sondern Antiochia. Eine Gemeinde, die nicht so behaftet ist von ihrer alttestamentlichen oder gesetzlichen Kultur, die etwas offener ist, die Grenzen zu den Heiden überschreiten kann. Es ist eine ganz aktive Missionsgemeinde. Und sie beten und fasten und sagen, wir haben den Eindruck von dem Herrn bekommen, dass wir Paulus in die Mission senden sollen. Und sie senden wen? Sie senden Paulus und Barnabas in die Mission. Wer kommt noch mit? Ein ganz junger Mann, den sie aus unten hier in Jerusalem, ganz unten, das ist noch weiter unten hier, der mit ihnen damals, als sie die Spende überbracht haben, mitgekommen war. Und das ist Johannes Markus. Das ist der Mann, der unser Markus-Evangelium geschrieben hat. Er war ein sehr enger Mitarbeiter von Petrus gewesen. Er kommt auch aus dem jüdischen, aus dem Jerusalemer Kontext. Er war noch sehr jung. Für ihn muss es sehr überraschend sein, jetzt sich langsam zu bewegen, sich zu öffnen und auch mit den Heiden zu essen, zu sitzen, zu reden. Aber er wagt es, er kommt mit und sie nehmen diesen jungen Gesellen mit. Und dann haben wir hier die Missionsreise. Ich mache das mal bunt, dann können wir das ein bisschen vielleicht besser sehen. Hier aus Antiochia oben, sie gehen nach Zypern. Ich muss das jetzt etwas schneller machen. Dort in Zypern bekennen sich Menschen. Hier geschieht auch ein Wunder in Zypern. Viele Menschen kommen zum Glauben in Zypern. Und Paulus muss jetzt weiterreisen. Und er nimmt diesen Schiffsweg und kommt hier über Antalya nach Perge. Und wer verlässt sie da? Johannes Markus. Bis heute weiß ich nicht, warum. Wenn ich diesen gesamten Kontext mir anschaue, dann vermute ich, für ihn, er ist eine gewisse Zeit mitgegangen, aber innerlich war er noch nicht so weit gewesen. Vielleicht war er zu jung. Vielleicht war er überhaupt zum ersten Mal als Missionar nach Antiochia gegangen. Das erleben wir immer wieder, wenn Missionare ins Ausland gehen, dann haben sie erstmal einen Kulturschock und viele andere Dinge. Es ist nicht einfach. Dieser Johannes Markus, er geht mit, er sagt, ja, wir haben die Erkenntnis und auch die Apostel haben gesagt, Mission ist wichtig, wir sollen unter die Heiden gehen. Und es kann möglich sein, dass er ähnlich wie Petrus oder die anderen vielleicht irgendwo noch dachte, ah, was werden die anderen in Jerusalem sagen, wenn ich nach Hause komme? Werden sie mich nicht angreifen, dass ich mich doch zu weit aus dem Fenster gelehnt habe? Ich weiß es nicht. Wir werden später sehen, ich komme gleich auf Petrus zurück, dass das ein riesiges Problem war. Hier prallen Welten zusammen. Hier prallen Welten zusammen. Eine Gemeinde, die in einen ganz bestimmten Kulturkreis oder Hintergrund, Mentalität und Gebräuche und so weiter aufgewachsen ist, und mit einer Gemeinde, die in einem völlig anderen Kontext entsteht. Wir werden das gleich sehen. Was wir hier dann erleben, ist, dass Paulus 3, 4 Gemeinden besucht. Das sind die südgalatischen Gemeinden, an die der Galaterbrief später geschrieben wird. Deshalb werden wir nur ganz kurz den Galaterbrief erwähnen und dann morgen auch dann weitermachen. Paulus kommt nach Antiochia. Was er hier erlebt, ist eine ganz rege Verkündigung und viele Menschen kommen zum Glauben. Was Paulus immer tut, so gut wie immer, er geht zuerst zu den Juden in die Synagogen, weil er fühlt sich verpflichtet, seinem Volk das Evangelium zu verkündigen. Aber es kommt fast überall zu gleichen Spannungen. Diese Spannung, die jahrhundertealte Tradition, ein alttestamentliches Volk zu sein, ist nicht einfach von heute auf morgen ein Schalter um und dann ist alles vorbei. Da kommen auch, ich weiß nicht wie viele, aber es heißt, eine ganze Reihe von Menschen zum Glauben. Sie hören Paulus zu und sie kommen nächsten Tag, das ganze Dorf kommt zusammen hier, ich sage das mal so, in Antiochia und sie wollen Paulus sehen, sodass die anderen Juden, die leitenden Juden in den Synagogen und so weiter, neidisch werden. Die sagen, jetzt haben wir ein Problem. Wir bemühen uns um euch, aber wenn ich predige, da ist die Synagoge leer. Und dann kommt so ein Paulus und das ganze Dorf kommt zusammen. Es ist schwierig für diese Leiter. Und sie rotten sich zusammen und sie ärgern sich über Paulus und Paulus muss aus Antiochia fliehen nach Ikonien. Und alles wird immer wieder begleitet durch Wunder, durch Zeichen, dass Gott bei Paulus ist. Und wir haben immer wieder auch hier viele Bekehrungen. Und in beiden Städten, in Antiochia und in Ikonien, heißt es, dass nicht nur Juden zum Glauben gekommen sind, sondern auch viele Heiden. Teilweise war es so, nachdem Juden zum Glauben kamen, die anderen Juden sich empört haben. Und dann ging Paulus dann zu den Heiden. Und dann schaut mal, was in Kapitel 13, Vers 48 von den Heiden steht. Als aber die Heiden hörten, dass auch sie gläubig werden dürfen, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Paulus ist also jemand, der von Gott so gebraucht wird, dass hier viele Menschen zum Glauben kommen. Und nachdem sich hier Menschen gegen ihn auflehnen, kommt er dann hier nach Lystra, hier dazwischen. Das ist Lystra. Dort geschieht auch ein Wunder und die Leute wollen ihn und Barnabas als Götter sozusagen hochjubeln und er sagt, nein, nein, ihr dürft das nicht tun. Aber was hier passiert, das passiert fast bei jeder Missionsreise, dass Paulus, wenn er weggeht, die Leute, von wo er kam, hinter ihm herlaufen und alles versuchen, um ihn kaputt zu machen. Die Diaspora, die Zerstreuung der Juden, die war ja angefangen von Jerusalem bis hier in die ganzen Länder, bis nach Ägypten und so weiter. Überall lebten Juden. Und dort kamen viele Menschen zum Glauben. Und je näher nach Israel, desto mehr auch Juden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier auch sehr viele Juden zum Glauben gekommen sind. Und Paulus besucht also die Gemeinde. Hier wird er dann gesteinigt. Und sie denken so, jetzt haben wir den endlich vom Hals. Aber Paulus steht auf, er putzt sich ein bisschen ab und er geht weiter nach Derbe. Er evangelisiert in Derbe. Das wird ganz, ganz kurz berichtet, als ob Lukas sagen möchte, jetzt muss ich mich beeilen, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Und er zeichnet dann den Weg von Paulus wieder zurück hierhin und dann von hier Richtung Antiochia. Jetzt haben wir einen kleinen Konflikt und ich weiß nicht, ob wir mit diesem Konflikt heute enden wollen oder mit dem Galaterbrief. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir werden dann morgen weitermachen. Paulus kehrt zurück nach Antiochia. Erinnern wir uns, dass Petrus hier einmal nach Caesarea gekommen war und dann wieder zurückgekommen war und er hatte die Erkenntnis gehabt, dass auch den Heiden das Evangelium verkündigt werden soll. Jetzt ist viel, viel Zeit vergangen. Viele Jahre sind vergangen. Und jetzt sehen wir das bei der nächsten Folie wieder. Hier Paulus zurückkehrt nach Antiochia. Und wer besucht Paulus hier? Petrus. Petrus besucht hier die Gemeinde in Antiochia und sagt, wir haben gehört, dass Paulus ausgesandt worden ist und zurückgekehrt ist nach Hause und missioniert hat. Und er ist eigentlich froh. Und dann berichtet uns der Galaterbrief, dann kommt ein kleiner Konflikt hier. Als aber die von Jakobus aus Jerusalem dahin kamen. Und es vergehen jetzt schon fast 15, 20 Jahre, seit Paulus sich bekehrt hat. Seitdem Petrus eigentlich erkannt hat, dass auch den Heiden das Evangelium gepredigt wird und dass es völlig okay ist, mit den Heiden zusammenzusitzen, mit ihnen zu essen, Gemeinschaft zu haben, weil sie sind ja gleichwertige Gläubige. Und er macht das auch. Jakobus war wahrscheinlich nie aus Jerusalem rausgekommen. Jakobus war ein sehr, sehr gläubiger, tief geistlicher und gläubiger Mann. Aber er war, vom Alten Testament doch sehr stark geprägt. Die Gemeinde in Jerusalem blieb ja einige Jahrzehnte noch, wie wir später Kapitel 21 lesen, sie blieb irgendwie noch in ihren jüdischen Traditionen drin, was soweit auch okay war. Petrus ist also oben in Antiochia und jetzt kommen Menschen aus Jerusalem nach Antiochia. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Petrus sitzt und isst mit ihnen zusammen. Und jetzt kommen einige Brüder aus Jerusalem und was macht Petrus? Er distanziert sich. Da haben wir ein Problem. Jetzt schaut mal, hier unten ist, ich drücke mal einen falschen Knopf, hier unten sind tausende Menschen zusammen zum Glauben gekommen. Hier oben sind, ich weiß nicht, hunderte, vielleicht mehr Menschen zum Glauben gekommen. Die Erkenntnis war da. Gott will, wie er Abraham gesagt hat, zum Segen aller Nationen werden. Jetzt ist Paulus da, er hat missioniert und jetzt begegnen sie sich hier genau in der Mitte, in Antiochia. Und da wird diese Spannung, dieser Konflikt der gläubigen Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenkommen, die jeder seine eigene Mentalität und Hintergrund mitbringt, ein bisschen wird das zu Spannung. Und Paulus hat jetzt Angst, dass das Evangelium entweder, wenn Petrus jetzt heuchelt, und Paulus sagt, mit dir zusammen haben alle anderen begonnen zu heucheln. Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dass Gott auch den Heiden das Evangelium gebracht hat. Und wenn wir hier eine Spaltung im Leib Jesu haben, aufgrund von Alten Testament, Gesetzlichkeit und das und jenes, dann haben wir ein riesiges Problem. Und jetzt kommen wir zum Galaterbrief und dafür werde ich morgen dann, wir schließen um 6, ja. Schauen wir nur die ersten Verse im Galaterbrief an. Wenn wir den Galaterbrief aufschlagen, das ist der erste Brief, den Apostel Paulus überhaupt geschrieben hat in seinem Leben. Wir haben ja das Neue Testament, die Paulusbriefe beginnen mit Römer, mit den größeren Briefen hier. Und jetzt verstehen wir den Galaterbrief aus diesem geschichtlichen Hintergrund. Die Diskussion um Gesetz und Nichtgesetz, weil hier geht es um alles oder um nichts. Paulus schreibt, wir beginnen morgen dann mit der Ankunft in Jerusalem und die große Debatte in der Jerusalemer Gemeinde, die Frage, wie sollen wir diesen Konflikt lösen zwischen diesen zwei Welten, die aufeinander prallen? Ja, wie sollen wir uns verhalten? Wir sind so gewohnt, die anderen sind so gewohnt, wie sollen wir das handhaben? Damit werden wir dann morgen beginnen. Aber Paulus hält es nicht aus, zu warten, bis sie nach Jerusalem kommen. Und viele sagen, entweder hat Paulus hier noch in Antiochia den Brief geschrieben oder auf dem Weg Richtung Jerusalem. Denn viele Brüder sind noch bei ihm. In Vers 2 heißt es in Kapitel 1. Und alle, er begrüßt von allen Brüdern, die bei mir sind, merken wir, wie dann aus diesem geschichtlichen Hintergrund solche kleine Nebenbemerkungen auf einmal aufleuchten und sagen, ja, tatsächlich, das ist die Situation. Die Brüder sind bei ihm. Ja, er hat sich gerade auseinandergesetzt mit Petrus, denn er hat im zweiten Kapitel, das lesen wir im Galaterbrief, hat er Petrus offen ermahnt. Das ist eine sehr harte Rede. Wenn wir den Galaterbrief lesen, Paulus schreibt, als Kephas nach Antiochia kam, musste ich ihm ins Angesicht ermahnen und sagen, Petrus, das ist nicht okay. Du hast erkannt, dass den Heiden das Heil gebracht werden soll. Du hast gegessen mit allen Menschen in Antiochia. Und jetzt kommen Menschen aus Jerusalem und jetzt hast du Angst, vielleicht Angst, dass deine Autorität in Jerusalem kaputt geht oder du dich wieder verantworten musst. Oder Angst, dazu zu stehen. Jawohl, ich als Jude sitze mit den Heiden zusammen. Und Paulus musste ihn scharf ermahnen hier. Das lesen wir dann im Galaterbrief. Und Paulus beginnt mit, ich glaube, so hart beginnt kaum ein Brief im Neuen Testament. Und das ist nur verständlich aus dieser Spannung, weil Paulus hat monatelang, hat er sich bemüht, es sind Gemeinden entstanden und jetzt scheint es ihm, als ob, wenn er das nicht klärt, dass ihm alles zerrinnt. Mich wundert, Vers 6, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gemeinde Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann hört die harten Worte, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich nochmal, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefallen, zu gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so werde ich Christi Knecht nicht. Da haben wir unseren Paulus, der Klartext redet. Welche Bedeutung hat das für uns? Damit schließen wir. Ich denke, dass Gott auch heute noch weltweit Menschen zu Jesus rufen möchte. Und ich glaube, dass auch wir als Gemeinde Jesu, auch ihr hier auf dem Plan Gottes seid. Ihr seid Teil der Heilsgeschichte und Gott möchte durch die Gemeinde Menschen erreichen. Und durch die Jahrhunderte hindurch haben wir immer wieder erlebt, dass das Evangelium immer wieder in dieser Spannung steht. Die einen wollen mehr links, die anderen wollen mehr rechts. Die einen wollen vielleicht Gesetze haben oder andere Dinge. Die anderen kippen ganz in das Liberale. Und wir als Gemeinde, wir sind gerufen immer wieder, weder nach links noch nach rechts. Auch wir als Gemeinde, wir müssen immer wieder schauen, was ist das Evangelium und was hindert uns zu predigen, das Evangelium. Und dass wir hier und da, auch viele Gemeinden, nicht nur wir, in jeder Kultur gibt es Momente, die mit dem Evangelium sich oft verbinden und das ist auch okay. Solange sie das Evangelium nicht schmälern. Aber wir als Gemeinde sind immer wieder herausgefordert, dieses Evangelium, das klare Evangelium zu verkündigen. Weder zu linken noch zu rechten. Und Paulus bemüht sich hier aus dieser dringlichen Situation hinaus. Er hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht schaffen und wenn wir wieder zurückkippen in das alttestamentliche Gesetz, in dem die Gemeinde in Jerusalem doch ein bisschen mehr verhaftet war, dann werden wir es nicht schaffen, das Evangelium in die Welt zu bringen. Wir lernen also, eine Gemeinde, die in einem bestimmten Kontext lebt und sich bewegt, hat ihren Auftrag und das ist auch okay. Wir lernen auch, dass eine Gemeinde, die sich dann öffnet und über ihre Grenzen hinausschaut, wie die Gemeinde in Antiochia, ganz offen wird für Möglichkeiten der Evangelisation, der Mission, andere Menschen, andere Kultur zu erreichen. Und wir lernen, dass es immer eine Spannung bleibt, sich in diesen Welten zu bewegen und immer wieder zu sagen, was ist menschlich, was ist das, was ich mitbringe, was ist das, was mich vielleicht zurückhält, das Evangelium zu predigen, und was ist das wahre Evangelium? Und ich glaube, darauf sollten wir uns immer wieder konzentrieren. Wir beginnen dann morgen mit dem Galaterbrief inhaltlich, und dann werden wir die zweite Missionsreise kennzeichnen, nachdem wir eine problematische Situation gesehen haben, diese zwei Spannungswelten, die aufeinander prallen, und der Kampf, das Evangelium weiterzusagen. Wir werden sehen, wie Paulus dann einige Gemeinden gründet, und morgen werden wir uns konzentrieren auf Gemeinden, die sehr, sehr vorbildlich sind. Wir werden über die Philipper sprechen, aber auch über die Thessalonicher und auch die Briefe, die da entstanden sind während der zweiten Missionsreise, die Paulus geschrieben hat. Und übermorgen werden wir uns auf die dritte Missionsreise begeben, und wir werden dann schauen, welche Nöte und Kämpfe Paulus hatte mit einer Gemeinde, die durch und durch fleischlich war. Wie viel Sorgen, wie viel und warum die Gemeinde so gewesen ist. Da werden wir uns ein bisschen mit Korinth beschäftigen und einige Fragen auch für uns vielleicht herausholen wollen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, aufmerksam. Alles Gute. Lasst uns noch zusammen beten. Soll ich zum Schluss beten? Vielleicht, ja, ich bete zum Schluss. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der Heilsgeschichte geplant hat und Heilsgeschichte auch gewirkt hat. Danke, dass du sowohl so einen Petrus in Jerusalem gebraucht hast oder die anderen Apostel. Danke, dass wir erkennen dürfen, dass das Evangelium immer wieder durch viele Spannungen geht, auf die wir Acht haben müssen. Wir erkennen auch immer wieder auch Grenzen, an die wir persönlich stoßen, wo wir Dinge erkennen, aber in der Praxis irgendwie doch nicht so offen sind für das, was du bewirken möchtest. Und wir erkennen, dass du manchmal Menschen berufst aus einem ganz anderen Kontext und dann aussendest, um andere Menschen zu evangelisieren. Und wir staunen darüber, wie du Paulus gebraucht hast, wie du ihn zu dir gerufen hast, wie du ihm Zeit gegeben hast zu reifen. 3 Jahre in Arabien und dann in Tarsus, wo er viele Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt, ganz von der Bildfläche verschwunden war. Und wie du ihn dann vorbereitet hast, wie du ihn dann in der Gemeinde Antiochia gebraucht hast, wie du ihn gebraucht hast, einfach von der Gemeinde Jerusalem auch das Okay zu bekommen und dann in die Mission zu gehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde, sowohl hier wie auch in der Gemeinde, wo ich herkomme oder andere Gemeinden, immer wieder hilfst, diesen Auftrag zu erkennen, den du uns gegeben hast in unserem Land, in Deutschland. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.